Ja, ich freue mich, heute bei euch sein zu dürfen. Danke herzlich für die Einladung. Mein Name ist Simon Morasch, 24 Jahre alt. Ich lebe in Soest seit etwas über einem Jahr, habe davor die Zeit hauptsächlich damit verbracht, Theologie zu studieren und freue mich, dass wir heute gemeinsam in Gottes Wort schauen können. Schlagt mit mir eure Bibeln auf in Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1. Es geht weiter in der Predigtreihe zum apostolischen Glaubensbekenntnis, in der es darum geht, alte Wahrheiten neu zu entdecken. Und im apostolischen Glaubensbekenntnis sprechen wir nicht über theologische Randthemen, sondern über Grundwahrheiten, über Kernwahrheiten. Und so ist es auch in dem Abschnitt, um den es heute geht. Dort bekennen wir: Ich glaube an Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Diese theologische Wahrheit ist so zentral für den christlichen Glauben, dass sie zum Symbol des christlichen Glaubens wurde. Das Kreuz. In allen christlichen Kirchen wird man irgendwo ein Kreuz finden, entweder außen am Gebäude oder innen am Gebäude, bei euch hier vorne. Manche Christen hängen sich das Kreuz um ihren Hals als Symbol. Manche Christen tätowieren sich ein Kreuz irgendwo drauf. Und das ist eigentlich komisch, oder? Weil das Kreuz war damals das brutalste Tötungsinstrument, das die Römer kannten, und wir hängen das an unsere Gebäude. Wir hängen das um unseren Hals. Das wäre ungefähr so, wie wenn wir uns um den Hals eine Halskette mit einer Giftspritze hängen würden, die im letzten Jahrhundert noch dafür verwendet wurde, dass man Menschen hinrichtet. Also es ist eigentlich total komisch, und doch ist das Kreuz viel mehr. Es ist etwas viel Größeres und etwas viel Schöneres als nur eine Hinrichtungspraxis der Römer damals. Im apostolischen Glaubensbekenntnis wird das Kreuz eingeleitet, in dem gesagt wird: Christus hat unter Pontius Pilatus gelitten. Das heißt, es gibt eine historische Verankerung. Hättest du 2000 Jahre früher gelebt unter Pontius Pilatus, hättest du sehen können, wie Christus leidet, wie Christus am Kreuz hängt und wie Christus sein Haupt neigt und stirbt. Es ist ein historisches Ereignis, das aber gleichzeitig viel mehr ist. Dieses Bekenntnis zum Kreuz ist im apostolischen Glaubensbekenntnis, weil nicht nur wichtig ist, dass es passiert ist, sondern auch, was es bedeutet. Und um das zu verstehen, möchten wir den heutigen Bibeltext lesen aus Kolosser 1, die Verse 21 bis 23. Ich lese aus Gottes heiligem Wort. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Soweit Gottes Wort. Ich möchte, dass wir uns diesen Predigttext in drei Punkten anschauen. Erstens die Notwendigkeit des Kreuzes, zweitens die Auswirkungen des Kreuzes und drittens die Bedingung des Kreuzes. Die Notwendigkeit des Kreuzes. Schaut mal in Vers 21, wie er anfängt. Er beginnt damit und sagt: auch euch. Also er nimmt das, was er vorher geschrieben hat, in dem Text vorher, und wendet das jetzt auf euch, also auf die in Kolossee an. Er hat vorher davon gesprochen, in den Versen 18 bis 20, dass Gott Versöhnung schafft. Gott versöhnt die Welt mit sich selbst. Und jetzt kommt er von dieser allgemeinen Aussage und wird konkret und präzise und wendet es auf die Kolosser an. Auch euch. Und dann zeigt Paulus erstmal die Notwendigkeit des Kreuzes. Er zeigt, wieso das überhaupt nötig war. Und Paulus nennt hier zwei Eigenschaften. Das erste ist, dass die Kolosser entfremdet waren. Auch euch, die ihr einst fremd wart. Und jedes Mal, wenn Paulus dieses Wort Fremdsein verwendet, er tut das dreimal, also an zwei weiteren Stellen, dann spricht er davon, dass Menschen ausgeschlossen sind aus der Gemeinschaft mit Gott. Ich weiß nicht, ob du gerne Ski fährst oder Snowboard fährst. Tu einfach mal so, als ob du es tust. Stell dir vor, es ist jetzt Dezember oder Januar und du fährst in die Alpen und du kommst zum Fuße eines Gletschers und das Wetter ist perfekt. Es ist unglaublich. Es hat in der Nacht geschneit, jetzt schneit es nicht mehr. Es ist perfekt zum Ski- und Snowboardfahren. Und deshalb sind da ganz viele Menschen und du steigst aus dem Auto, gehst zur Gondel, stellst dich in die Schlange zur Gondel und es sind mega viele Leute da, deswegen dauert es sehr lange. Und das ist so eine Gondel, wo du reingehst, also nicht so ein Sessellift, sondern wo du reingehst. Und du bist dann mit deiner Familie, deinen Freunden, was auch immer, stehst in der Schlange und kommst immer näher zur Gondel. Und dann ist da ein Mitarbeiter, der zieht dann alle Leute rein, der will das ganz effizient haben, dass die Gondel komplett voll ist, damit es schneller geht, ganz effizient. Und er holt Leute rein und ihr kommt immer näher zum Beginn der Schlange. Und deine Freunde und Familie, die können reinkommen. Aber bei dir wirst du aufgehalten. Der Mitarbeiter hält dich zurück, weil die Gondel voll ist. Und die Türen gehen zu. Du siehst deine Freunde, deine Familie, sie sehen dich. Aber du bist ausgeschlossen. Ihr seht euch, aber ihr seid euch fremd. Du gehörst eigentlich zu ihnen, aber du bist nicht bei ihnen. Du bist ausgeschlossen und du kannst nichts tun, um das zu ändern. Du hast keinen Zugang. Und das sagt Paulus über uns. Wir sind Fremde. Wir sind Menschen, die von einem liebenden Gott geschaffen sind für die Beziehung zu ihm. Aber wir sind nicht mehr in Beziehung zu ihm, weil wir entfremdet sind. Wir sind ausgeschlossen. Wir haben keinen Zugang. Und wir haben nichts, was das ändern könnte. Das ist die Notwendigkeit des Kreuzes. Aber Paulus geht noch weiter und sagt, ihr wart nicht nur ausgeschlossen, sondern ihr wart auch Feinde. Und das ist der zweite Aspekt der Notwendigkeit des Kreuzes. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt. Also ihr wart nicht nur ausgeschlossen, sondern ihr wart auch befeindet mit Gott. Paulus sagt, ihr wart feindlich gesinnt in bösen Werken. Also ihr habt es abgelehnt, dass Gott Herr über allem ist. Ihr habt die Vorrangstellung von Jesus in Frage gestellt. Und das, was Paulus in Vers 17 geschrieben hat, habt ihr zurückgewiesen. Da sagt er, er ist vor allem und alles besteht in ihm. Das habt ihr zurückgewiesen. Ihr seid Feinde Gottes gewesen. Und das in bösen Werken. Also die Tatsache, dass du ein Feind Gottes bist, hast du in bösen Werken gezeigt. Du hast es sozusagen bewiesen. Deine feindliche Haltung Gott gegenüber hast du bewiesen, indem du böse Werke getan hast. Also die Tatsache, dass du bei deiner Klassenarbeit unehrlich warst, beweist, dass du Gottes Gebote hast. Die Tatsache, dass du mit deinen Geschwistern einen Streit provoziert hast, zeigt, dass du gegen Gottes Weisung ankämpfst. Die Tatsache, dass du bestimmte sexuelle Fantasien in deinen Gedanken zulässt, zeigt, dass du es ablehnst, dass Jesus Herr über allem ist. Die Tatsache, dass du übermäßig deine Zeit verschwendest, zeigt, dass du nicht akzeptierst, dass Gott Herr in allen Lebensbereichen ist. Die Tatsache, dass du meinst, in deiner Familie geht es nur um dich, zeigt, dass du es ablehnst, dass alles und jeder für Gott geschaffen ist. Sünde zeigt also, dass wir feindlich gesinnt sind, dass wir uns Gott zum Feind gemacht haben. Wir waren also nicht nur Fremde, wir waren nicht nur ausgeschlossen, sondern wir waren auch Feinde, die Gott gehasst haben. Und das ist die Notwendigkeit des Kreuzes. Du und ich haben das Kreuz gebraucht, weil wir mit Gott nicht okay waren. Wir waren mit Gott auch nicht neutral. Wir leben jetzt mal so voreinander hin und wir reden nicht miteinander, sondern wir waren Feinde. Wir waren Fremde, Ausgeschlossene und Befeindete. Und deswegen ist das Kreuz notwendig. Das sagt Paulus zu den Kolossern. Ihr wart so. Das waren eure Eigenschaften. Und wenn du jetzt hier bist und nicht an Jesus glaubst, hier zu Besuch kommst, dann muss ich dir sagen, das ist momentan auch dein Zustand, dass du von Gott ausgeschlossen bist und in gewisser Weise mit ihm befeindet bist. Aber wenn wir im Apostolikum bekennen, dass wir glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dann bekennen wir damit, dass wir es nötig hatten. Es war nötig, dass Christus für uns stirbt, weil wir ausgeschlossen und Feinde Gottes waren. Und genau dafür ist Jesus gestorben. Aber was genau hat der Tod von Jesus am Kreuz jetzt bewirkt? Damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Auswirkung des Kreuzes in Vers 22. Schaut mal in den Text. Paulus beginnt hier und sagt, also auch euch, die ihr so und so wart, und dann Vers 22, hat er nun versöhnt. Paulus beginnt diesen Vers mit einem Nun und stellt damit zwei Sachen gegenüber. Ihr wart einmal so, wie in Vers 21 beschrieben. Nun seid ihr aber so. Also die Christen in Kolossä wurden in ihrer Haltung zu Gott komplett verändert. Erst waren sie Feinde und jetzt komplett anders. Nun hat er euch versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod. Also wir sind nicht mehr ausgeschlossen, wir sind nicht mehr Fremde, wir sind nicht mehr Feinde Gottes. Weil Jesus gestorben ist, durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, ist etwas anders geworden. Gott hat euch mit sich versöhnt. Im Alten Testament gab es ganz stark im Bewusstsein des gläubigen Juden, dass er wusste, ich habe ein Problem. Ich kann nicht einfach so vor Gott treten. Gott ist heilig und ich nicht und wir können nicht miteinander leben. Und er wusste darum, und das war, was man damals Unreinheit nannte. Er konnte nicht zu Gott kommen. Und die Lösung für dieses Problem war, dass man gesagt hat, ich nehme ein Lamm und das Lamm stirbt, damit ich wieder vor Gott treten kann. Durch den Tod des Lammes wird meine Stellung vor Gott verändert. Und so sagt Paulus hier auch, durch seinen Tod am Kreuz. Das ist also das Mittel der Vergebung. Das ist der Grund für die Vergebung. Jedes Mal, wenn du dir also die Frage stellst, wird Gott sich noch einmal mit mir versöhnen? Wird Gott mir noch einmal vergeben? Und wenn ja, wieso sollte er das tun? Dann ist die Antwort auf diese Frage, ja, das wird er. Durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod. Er wird mir noch einmal vergeben, weil Jesus gestorben ist. Er wird sich mit mir versöhnen, weil Jesus gestorben ist. Es ist also nicht mein Akt der Reue, dass ich so sehr meine Sünde jetzt bereue, dass Gott mir vergibt in der Gegenwart. Es ist auch nicht mein Versprechen auf die Zukunft, es wird besser versprochen. Sondern es ist das, was in der Vergangenheit am Kreuz passiert ist, wieso Gott mir vergibt. Das ist also die Auswirkung des Kreuzes. Gott versöhnt uns mit sich selbst. Aber dieser Vers geht noch weiter und jetzt wird es unglaublich schön. Diese Versöhnung hat auch eine Absicht. Es gibt also eine weitere Auswirkung des Kreuzes oder es gibt eine Absicht für das, was am Kreuz passiert ist. Paulus schreibt in Vers 22 dann weiter, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod hat er euch versöhnt, damit ihr vor Gott steht. Wusstest du, dass Versöhnung eine Absicht hat? Dass Versöhnung ein Ziel hat? Seit einigen Jahren wird in mir immer mehr dieser Eindruck groß und stark und ich denke immer mehr, dass wir das völlig aus dem Blick verlieren. Dass Versöhnung eine Absicht hat. Dass wir dieses Ziel der Versöhnung komplett ausblenden. Dass wir meinen, Versöhnung ist einfach nur für Versöhnung da. Oder Hauptsache nicht in die Hölle. Oder Hauptsache, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Ich bin versöhnt und das war's jetzt und das ist das Ziel in sich selbst. Aber Paulus spricht hier von einem Ziel der Versöhnung. Also, dass Gott dich mit ihm versöhnt, hat ein Ziel. Dass Gott dir deine Sünden vergibt, hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist, dass er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Es geht also darum, vor Gott zu leben und mit Gott zu leben. Es geht darum, vor Gott zu stehen. Gott vergibt mir nicht, um mir zu vergeben. Gott vergibt mir, um mich vor sich zu stellen. Versöhnung und Vergebung haben das Ziel, dass ich heilig, makellos und untadelig vor Gott stehe. Merkt ihr, was hier passiert ist? Plötzlich kommt der entfremdet ist, ganz nahe. Plötzlich bekommt der ausgeschlossen war, Zugang. Plötzlich kommt der in einer feindlichen Beziehung mit Gott lebte, in eine harmonische Beziehung mit Gott. Plötzlich ist der eine feindliche Gesinnung hatte, heilig. Plötzlich ist der böse Werke tat, makellos und untadelig. Im Alten Testament war das damals so, dass du jetzt nicht irgendein Lamm nehmen kannst und das schlachten kannst und dann ist alles gut. Sondern das Lamm, das jemand nehmen musste, damit man wieder in eine Position kommen kann, wo man vor Gott leben kann, dieses Lamm musste perfekt sein. Keine Behinderung, kein Makel, kein Fehler, es musste absolut perfekt sein. Damit der Mensch, für den das geopfert wird, nachher auch perfekt dastehen kann. Und so wie das Lamm damals die Schuld und die Sünde des Sünders getragen hat, damit dieser freigesprochen wird, so hat Christus meine Schuld getragen, damit ich freigesprochen werde. Also ich gebe Christus meine Entfremdung. Ich gebe Christus mein Ausgeschlossensein. Ich gebe Christus meine bösen Werke und Christus gibt mir seine Heiligkeit. Er gibt mir seine Makellosigkeit. Er gibt mir seine Perfektion. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Hochzeiten. Also ich finde, es gibt kaum schönere Tage als Hochzeiten. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, hier in der Gemeinde, wenn ihr Hochzeiten feiert. Ich vermute mal, hier ist dann entweder da oder da dieser Weg für die Braut. Nee, das ist ja in unserer Kultur so, dass der Bräutigam hier vorne steht und wartet, bis die Braut kommt. Und irgendwann erscheint dann die Braut und kommt dann auf ihn zu. Und kurz bevor die Braut kommt, und das ist einer der schönsten Momente, kurz bevor die Braut kommt, sind alle so aufgeregt. Der Bräutigam steht schon hier und die Gäste, die sind auch schon ein bisschen und es ist ein bisschen laut und sie schauen immer. Und dann irgendwann spielt die Musik. Alle beginnen sich nach hinten zu drehen und schauen, wann die Braut erscheint. Der Bräutigam schaut und alle Gäste schauen, außer ich. Ich schaue ehrlich gesagt oft auf den Bräutigam an dieser Stelle, weil ich das unglaublich finde. Da steht der Bräutigam, schaut nach hinten, bis die Braut erscheint und alle schauen auch, bis die Braut erscheint. Und wenn man auf den Bräutigam schaut, erkennt man manchmal, wann die Braut reinkommt. Man muss gar nicht nach hinten schauen. Man sieht das an ihm. Er kann seine Emotionen nicht verbergen. Selbst die hartesten Typen schaffen das nicht. Wenn er sie plötzlich sieht, für ihn ist sie perfekt. So weiß wie das Kleid ist, so wird er nichts an ihr auszusetzen haben. Er kann sich keine Frau vorstellen, die schöner ist. Er hat nichts an ihr auszusetzen. Er freut sich über sie. Paulus gebraucht dieses Bild für Christus und die Gemeinde. Im Epheserbrief schreibt er, denn Christus wollte die Gemeinde als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen. Ohne Flecken und Falten, ohne einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Siehst du, wie Paulus hier dieselben Worte verwendet? Er wollte sie in makelloser Schönheit vor sich stellen, heilig und vollkommen. Und das ist, wie du vor Gott stehst, wenn du an Jesus glaubst. So stehst du vor Gott. So wie dieser Bräutigam sich über seine Braut freut, freut sich Gott über dich, wenn du an Jesus glaubst. Du stehst nicht mehr entfremdet da, nicht mehr ausgeschlossen, nicht mehr in Feindschaft mit Gott. Du stehst nicht mehr mit dem da, was du letzte Woche gemacht hast, woran du jetzt noch denken musst. Du stehst nicht mehr mit der Sünde da, die dir zuerst in den Kopf kommt, wenn du das Wort Sünde hörst. Du stehst nicht mehr mit dem da, wovon du dir wünschst, dass es keiner weiß. Du stehst nicht mehr mit dem da, was du gemacht hast, wofür du dich am meisten schämst. Wenn du an Jesus glaubst, dann stehst du heilig, makellos, perfekt vor ihm. Du widerst Gott nicht an. Gott ekelt sich nicht vor dir. Gott ist nicht enttäuscht von dir, sondern Gott freut sich über dich. Und du stehst perfekt vor ihm da, weil Jesus gekreuzigt und gestorben wurde. So perfekt, wie das Lamm sein musste, so perfekt war Christus und so perfekt werde ich vor Gott, wenn ich an Jesus glaube. Aber woher weiß ich, dass das Wirklichkeit ist und dass das wirklich bleiben wird. Gibt es eine Bedingung dafür? Paulus nennt hier tatsächlich eine Bedingung und die finden wir in Vers 22, wo er sagt, und es ist im Deutschen hier noch ein Satz, wenn ihr nur bleibt im Glauben. Also er hat euch versöhnt und hat das Ziel, dass er euch vor sich stellt. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Es gibt eine Bedingung dafür, dass wir so vor Gott stehen. Es gibt eine Bedingung des Kreuzes. Es gibt eine Bedingung dafür, dass du Teil dieser Braut bist, die einmal so vor Gott steht. Und jetzt hör bitte genau zu, was diese Bedingung ist. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums. Das ist die Bedingung des Kreuzes, dass ihr beim Kreuz bleibt, dass ihr da bleibt, wo ihr jetzt seid, nämlich beim Kreuz. Die Bedingung des Kreuzes ist also nicht, dass ich etwas zum Kreuz bringe oder dass ich am Kreuz eine Leistung bringe. Die Bedingung ist, dass ich beim Kreuz bleibe. Ganz in der Nähe meiner Wohnung in Soest gibt es einen Feldweg, wo ich gerne spazieren gehe. Und eines Tages vor vielen Monaten bin ich da wieder spazieren gegangen und ich muss da erstmal über eine Straße gehen und dann ist da direkt der Feldweg. Und dann gehe ich dann, es geht so ein bisschen hoch. Und dann war ich da spazieren und komme wieder zurück so den Feldweg runter. Ich komme wieder an die Straße und will über die Straße gehen, da hält plötzlich ein Auto vor mir. Und Autos halten eigentlich nicht, also habe ich gemerkt, die Personen wollten etwas von mir. Und da fährt das Beifahrerfenster runter und da ist ein älteres Ehepaar und die fragen mich, wie kommen wir zum Möhnesee? Und der Möhnesee ist ja ganz in der Nähe. Und da habe ich ihnen gesagt, sie fahren jetzt hier geradeaus, an der Ampel geradeaus und an der nächsten Ampel rechts. Und wenn sie rechts abgebogen sind, dann bleiben sie auf dem Weg und fahren ganze Zeit geradeaus. Na, ihr seht das hier. Einmal kurz da, nach rechts sozusagen, und dann die ganze Zeit geradeaus. Und ich habe gesagt, und sie bleiben einfach auf dem Weg. Wenn sie rechts abgebogen sind, einfach auf dem Weg bleiben und irgendwann sehen sie den Möhnesee. Ich weiß nicht, ob sie angekommen sind. Ich weiß, wenn sie sich an meine Anweisung gehalten haben, dann werden sie angekommen sein. Wenn sie nicht irgendwann gedacht haben, oh, ich fahre hier nach links, oh, ich fahre hier nach rechts, dann werden sie angekommen sein. Siehst du, die Bedingung dafür, dass wir an unserem Ziel ankommen, ist, dass wir auf dem Weg bleiben. Dass wir nicht zur Linken und nicht zur Rechten abweichen. Der Weg des Kreuzes ist der Weg, der zum Ziel führt. Der Weg, auf dem wir sind, ist die Hoffnung des Evangeliums. Die Hoffnung, die aus dem Kreuz kommt. Also, dass Gott uns vergeben hat durch Jesus. Und auf diesem Weg müssen wir bleiben. Und wir verlassen diesen Weg, wenn wir aufhören, unter dem Kreuz zu leben. Ich möchte hier einmal ganz konkret werden. Ich denke, es gibt zwei Irrwege, auf die wir abbiegen könnten, durch die wir nicht mehr zum Ziel ankommen. Zwei Irrwege. Erstens Selbstgerechtigkeit. Du biegst vom rechten Weg ab, wenn du selbstgerecht wirst. Wenn du sagst, das Kreuz war schön und wichtig am Anfang, jetzt brauche ich es nicht mehr. Ich brauchte Gottes Gnade am Anfang, jetzt schaffe ich es aber selbst. Jetzt kann Gott zufrieden mit mir sein. Nach den Jahren, die ich im Glauben bin, jetzt kriege ich es doch hin und jetzt brauche ich das Kreuz nicht mehr, das sollen mal die Unbekehrten nehmen. Das ist Selbstgerechtigkeit und ein Irrweg. Dieses Denken, dass Gott jetzt ja zufrieden mit mir sein könnte, also mit meiner Leistung, die aus mir kommt, nicht wegen des Kreuzes, sondern einfach nur wegen dem, was ich in mir habe, ist völlig falsch. In einem Lied, dessen Text ich unglaublich schön finde, heißt es: Nach dem Kreuze lass mich schauen, lass den Herrn mich sehen. Ich will nur dem Opfer trauen, das am Kreuz geschehen. Also wir bleiben unter dem Kreuz. Wir bleiben auf dem Weg der Hoffnung des Evangeliums und biegen nicht in die Selbstgerechtigkeit ab. Dann kommen wir zum Ziel. Der zweite Irrweg, auf den wir abbiegen könnten, ist das Aufgeben. Ich verlasse den Weg des Kreuzes, wenn ich aufgebe. Wenn ich sage, der Kampf mit Sünde ist viel zu schwer, ich kann es nicht mehr und ich will nicht mehr. Du verlässt die Hoffnung, die aus dem Evangelium kommt, wenn du sagst, der Kampf mit Sünde wird mir zu viel. Vielleicht bist du müde geworden. Vielleicht bist du müde geworden, gegen Sünde zu kämpfen. Vielleicht ist es dir zu oft, zu schwer oder sonst etwas. Vielleicht denkst du, dass es sich nicht mehr lohnt. Vielleicht bist du kurz davor aufzugeben. Gott ruft dir heute durch sein Wort zu: Gib nicht auf. Bleib beim Kreuz. Auch wenn es schwer fällt, auch wenn es müde macht, bleib unter dem Kreuz. Wieso solltest du das tun? Wegen der Hoffnung des Evangeliums. Weil die Hoffnung des Evangeliums ist, egal wie häufig du versagt hast und egal wie schwer du versagt hast, es wird nie zu häufig oder zu schwer sein, als dass Gott dir vergeben würde. Die Hoffnung des Evangeliums sagt, dass du kein hoffnungsloser Fall für Gott bist. Die Hoffnung des Evangeliums ist, dass es Barmherzigkeit für Sünder wie dich und mich gibt. Und die Hoffnung des Evangeliums ist, dass es eine unglaubliche Herrlichkeit gibt, wenn wir auf diesem Weg weitergehen. Wenn wir nicht in Selbstgerechtigkeit verfallen und nicht aufgeben, sondern weiter unter dem Kreuz bleiben. Weiter Menschen sind, die sagen: Ich bin ein Versager. Ich habe nichts, was ich Gott bringen kann. Und wenn Gott nur mich anschaut, dann wäre da nichts Gutes. Aber weil Gott mich durch Christus anschaut, stehe ich perfekt vor ihm. Und er freut sich über mich. Das ist die Hoffnung des Evangeliums. Ich glaube an Jesus Christus. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Es gab eine Notwendigkeit für das Kreuz. Wir waren Fremde, Ausgeschlossene und Feinde Gottes. Aber weil Jesus gestorben ist, hat sich das verändert. Jetzt aber hat Gott uns durch seinen sterblichen Leib, durch das Kreuz mit sich versöhnt. Und das hat eine Absicht, damit wir vor Gott stehen. Es geht um eine Gemeinschaft mit Gott, in die wir wieder hineingenommen sind. Und wir stehen perfekt vor Gott. Gott freut sich über uns. Und der Aufruf an uns ist, dass wir da bleiben, dass wir beim Kreuz bleiben. Vielleicht bist du als Besucher und als Nicht-Christ oder noch Nicht-Christ hier und hast jetzt ein bisschen mehr als vorher verstanden, was das Kreuz bedeutet. An dich gilt auch diese Einladung, unter das Kreuz zu kommen. Auch zu sagen, so wie ich es getan habe und jeder andere Christ es getan hat, ich schaffe es nicht. Ich bin ein Versager. Ich könnte vor Gott nicht bestehen. Aber es geht nicht mehr um meine Leistung, sondern um das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wenn du an Jesus glaubst, dann ist der Aufruf an dich heute, dass du bleibst. Dass du beim Kreuz bleibst. Dass du im Glauben bleibst, gegründet und fest, nicht weichst von der Hoffnung, die aus dem Evangelium kommt. Selbst wenn der Kampf gegen Sünde schwer scheint und müde macht, dass du trotzdem immer wieder auf das Kreuz blickst, unter dem Kreuz bleibst. Ich möchte schließen mit dem Refrain des Liedes, aus dem ich eben eine Strophe zitiert habe. Dort heißt es: Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sehnen gehe, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe. Amen.